Barbara Welter-Böller. Fachschultalk. Pferde, Wissen, Leidenschaft. Barbaras Erfahrungsschatz. Eine Podcast-Reihe mit Barbara Welter-Böller und Marion Pilipp. Hallo liebe Podcast-Freunde, heute gibt es eine weitere Folge von Marion fragt und ich bin ganz gespannt, ob wir das so hinkriegen, wie ich mir das wünsche, nämlich, dass ihr alle ein bisschen was von Barbaras Know-how und ihrer Liebe zu den Pferden mitnehmen könnt, zu euren Pferden. Also ist das heute ein bisschen das Motto alltagstaugliches Pferdewissen. Herzlich willkommen, Barbara.
Herzlich willkommen, Marion.
Ja, also liebe Barbara, du bist Pferdephysiotherapeutin, du bildest natürlich aus, bildest auch Osteopathen für Pferde und für Hunde aus, aber du bist auch Pferdebesitzerin und Reiterin. Und als wir uns noch nicht so lange kannten, ich möchte mal mit einer kleinen Geschichte einsteigen, da hatte ich ein besonderes Erlebnis mit dir. Ich bat dich zu einem meiner Berittpferde und wollte ich um Rat fragen, weil ich im reiterlichen oder ausbilderischen Bereich noch nicht so weiterkam. Wir mussten erst einige andere Probleme lösen. Und das war Beschlag, der musste geändert werden, die Zähne waren nicht in Ordnung und auch die Muskulatur, die verriet einiges über die Geschichte des Pferdes. Und du hast mir dann so ein paar Übungen gezeigt. Und eine, glaube ich, war eine Mobilisationsübung für das Becken. Und ich habe das ausprobiert und wir waren beide etwas überrascht, weil das Pferd hat mich erst gar nicht so richtig an sich rangelassen und war misstrauisch. Und nach einer Weile hat sie sich dann auch bei mir entspannt und dann ging das wirklich sehr gut und das hat uns sehr geholfen. Aber es hat mir auch gezeigt, dass man, wie man sich einem Pferd nähert, spielt eine riesengroße Rolle. Und du hast, glaube ich, gesagt, man, die muss verstehen, dass du dich jetzt mit Therapeutenhänden näherst. Und eben nicht als Reiter und eher dem Pferd was geben willst, als jetzt direkt was forderst, dass die Handlung nicht so zielgerichtet ist. Und ja, das habe ich sehr mitgenommen über all die Jahre. Und deswegen, wenn wir jetzt gar nicht so von Techniken reden, wenn du dich im Alltag deinen Pferden näherst, denke ich, dann ist es vielleicht anders, als wenn das so ein normaler Reiter tut oder auch ein Profi. Und wenn du jetzt zum Beispiel zum Hufe auskratzen in die Box gehst, was nimmst du alles wahr?
Also, ich muss dann, eigentlich möchte ich reiten. So, am liebsten hätte ich dann ein Pferd, was gesund auf vier Beinen steht. Aber ich mache halt immer den Check. Ich kann es ja nicht anders. Ich gucke genau, wie steht er auf seinen vier Fesselköpfen. Wenn er schon auf einem Fesselkopf ein bisschen hoch steht, dann weiß ich, da musst du gleich drauf achten. Dann beim Hufe auskratzen, gut, ich habe ja ein Pferd mit der Schulterentzündung oder Verletzung, da weiß ich direkt, wenn ich den Huf aufnehme, es geht ihm heute gut, es geht ihm nicht gut, weil er ab einer gewissen Höhe dann eine Abwehrreaktion zeigt. Dann weiß ich, okay, er hat sich heute wahrscheinlich, hat er sich hingelegt oder zum Wälzen und es passt ihm nicht. Da auch jede Abwehrreaktion. Und es ist ein Fluch, meinen Beruf zu haben, wenn man eigentlich den Reitsport frönen will, sondern ich komme eigentlich erstmal als, ja, als Supervisor, wie geht es uns denn heute? Können wir was machen? Und zum Beispiel ein Pferd von mir, der geht dann einfach, normalerweise kommt er immer und dann bleibt er hinten an der Box stehen und dann weiß ich schon, also am Paddock kommt mir nicht entgegen und dann weiß ich schon, nein, es ist irgendwas nicht in Ordnung und ich fange an zu untersuchen. Wenn die mir fröhlich entgegenkommen, Ohren gespitzt und sagen, hallo Barbara, stehen auf ihren Fesselköpfen, ich sehe keine Verletzungen, dann sage ich, okay, heute könnte es klappen. Aber es ist immer ein Check, sofort ein Check, vor allen Dingen sofort Beine, Verletzungen, Mimik des Pferdes, kleinen Futterdruck gucken. Ja, man kann gar nicht mehr so unbedacht sagen, so ich will jetzt reiten, sondern ist es möglich, dass ich heute vielleicht etwas reiten kann?
Das ist schon beeindruckend, wie sehr du mit deiner ganzen Aufmerksamkeit beim Pferd sofort bist. Ich glaube, da sind einige wesentlich gedankenloser erstmal. Ich muss sagen, so diesen Beincheck einfach durch dieses Anfassen, das mache ich selbstverständlich auch, nehme das natürlich auch wahr, dass das nicht jeder so tut. Also, dass ich jetzt ein Pferd sattle mit einer dicken Sehne, das oder einem warmen Huf, das wird auch nicht vorkommen, aber du bist dann natürlich noch viel, viel, viel genauer und gehst mehr ins Detail. Wenn du jetzt so die Beine anfasst und merkst, irgendwo ist eine Abwehrreaktion oder Verkrampfung, wie fühlt sich für dich an, wenn das Pferd die Hufe gut gibt?
Ja, das ist auf meine Anforderung, das Bein willig hebt und das heißt zumindest, dass er auf der Gegenseite keine Stützbeinproblematik hat. Ne? Also das Bein anheben ist meist nicht das Problem, sondern es ist dann immer, kann er auf der Gegenseite die vermehrte Stützlast übernehmen. Und wenn er da dann auf einmal, wenn ich sage, Huf und ich weiß jetzt, wie er reagiert und er verändert erstmal seine Lage und stellt sich so hin, anders hin und zögert, dann weiß ich, nee, heute ist was nicht in Ordnung. Und meist ist es ja dann auf der Gegenseite, weil das Bein mehr belastet wird und dann fange ich an, das zu untersuchen. Also gleich holen wir auch im Schritt raus und gucke direkt, ob was Schlimmes ist. Taste die Sehnen ab, Fesselträger, Provokationstest auf jeden Fall. Aber dann weiß ich schon, irgendwas ist nicht in Ordnung. Am Hinterbein ist es, ja, ist es weniger, dass das Pferd, also wenn ich weiß, wie es normal reagiert, ist alles gut. Wenn ich merke, er hat eine Abwehrreaktion, dann weiß ich auch, okay, du musst die Muskulatur gucken, vielleicht hat er sich eine Zerrung geholt, vielleicht ist er getreten worden. Also da fange ich dann schon an. Erstmal Adspektion, also ich schaue es mir an, ich fühle und dann führe ich ihn und dann entscheide ich, ob ich als Krankenschwester komme oder als Reiter oder als Osteopath.
Jetzt haben wir ja gesagt, nach auch einiger oder sehr positiv formulierter Kritik in einigen unserer ersten Podcasts, wir wollen mehr erklären. Jetzt waren zwei Sachen drin, glaube ich. Einmal dieses Hochstellen, das kam ganz zu Anfang. Wenn du jetzt sagst, und ich finde das auch ganz wichtig, diese Stellung des Pferdes in Ruhe, sowohl auf der Koppel als auch beim Angebundensein oder eben in der Box. Was meinst du, wenn du sagst, ein Pferd stellt sich hoch auf einer Seite?
Also, der Fesselkopf oder das Fesselgelenk ist ja immer das Gelenk, was am ehesten strapaziert wird oder was am deutlichsten eine Überlastung anzeigt. Und wenn die Pferde zum Beispiel eine leichte Sehnenreizung haben, häufig ist es Fesselgelenksträger oder Gleichbeinproblematik, dann versuchen sie, indem sie den Fesselkopf anheben, das ist nicht viel, aber eine Zehenachse, die nach vorne gebrochen ist, kann man dann sagen, versuchen Sie den Druck auf den hinteren Strukturen des Beines zu entlasten. Das ist also eine Schonhaltung. So als hättest du einen Fersensporn und du stellst sie auf die Zehenspitze.
Und wenn ein Pferd jetzt in der Box steht, sollte es dann auf beiden Füßen nebeneinander, es steht ja so in den Richtlinien, wenn das Pferd beim Grüßen stehen soll, soll es auf seinen vier Beinen stehen wie auf vier Säulen. Soll es also so stehen oder ist es schlimm, wenn es die Vorderhufe nicht nebeneinander hat? Was ist da, was, wo man so ein bisschen wach werden sollte?
Also wenn ich den Fesselkopf vergleiche, muss das Pferd vorne geschlossen stehen oder hinten geschlossen. Es muss nicht auf vier Beinen geschlossen stehen. Dann ist es wichtig, wenn es ein Bein vorstellt, ist es auch eine Schonhaltung. Dann ist vielleicht die Trachte zu niedrig, ist vielleicht auch eine Sehnenproblematik. Also wenn es häufig diese Schonhaltung einnimmt, ein Bein vorstellt vorne, dann ist auch ein Zeichen, dass irgendwas in dem Bein, dass es das schont. Ja. Man hat festgestellt, Pferde, die zum Beispiel eine Hufrollenproblematik haben, über Belastungstests, dass die dann, auch wenn die lahmfrei sind, trotzdem das Bein nur 40% belasten. Und das können wir so nicht sehen. Deswegen muss man genau auf diesen Fesselkopf achten oder auch, ob das Bein vorgestellt wird oder ob es, jetzt trefft mein Hund, aber ist gleich vorbei, oder ob es vielleicht im Vorderfußwurzelgelenk auch so ein bisschen zittrig oder vorbiegig ist. Dann ist aber die Ampel schon auf gelb, also dann ist da schon wirklich was Ernsteres.
Dann sollte man dich rufen oder vielleicht auch einen Tierarzt
Genau.
oder einen Kollegen.
Genau, da muss man den Fesselträger prüfen, darf man dann auch mal kneifen. Und wenn er dann reagiert, weiß ich, das Gute beim Fesselträger ist, anders wie bei der tiefen und oberflächlichen Beugesehne, der Fesselträger hat Muskelfasern. 11% beim Vollblüter, 40% beim Warmblüter. Und wenn ich dich in einen Muskel kneife, tut dir das weh. Und wenn ich dich in eine Sehne kneife, tut es dir nicht weh. So ist der Fesselträger eigentlich der erste Indikator, das an dem Bein, was nicht in Ordnung ist, weil der auf den Provokationstest reagiert, während die tief- oder oberflächliche Beugesehne nicht reagiert. Deswegen brauchen wir den immer als, ja, das ist unser Melder.
Das wäre nämlich die nächste Frage nochmal gewesen, auf diesen Fesselträger-Provokationstest etwas einzugehen. Wo genau testest du das?
Er entspringt ja unterhalb des Vorderfußwurzelgelenkes und geht dann bis zu den kleinen Gleichbeinen. Und da, und die ist direkt, der heißt Musculus interosseus, weil er zwischen den Griffelbeinchen liegt. Und man geht also vom Griffelbeinchen hoch und die erste straffe Struktur ist der Fesselträger. Und man beginnt ganz von oben vom Karpal- oder Vorderfußwurzelgelenk, da wo er ansetzt darunter und geht bis zu den Sesambeinchen und darf so ein bisschen kneifen. Und wenn das Pferd immer wieder an einem Punkt reagiert, dann kann man sagen, das vergleicht man mit der anderen Seite, damit man weiß, man pitcht nicht mal mehr oder weniger, dass da eine leichte Entzündung ist oder eine leichte Überbelastung. Und dann kann man auch, also wenn es mein Pferd ist, dann weiß ich, okay, der hat sich vielleicht auf der Wiese getobt oder ich habe vielleicht viel zu viel gemacht, weiß ich nicht. Dann lasse ich das Pferd stehen oder führe es nur im Schritt. Nächsten Tag teste ich wieder und erst wenn dieser Test in Ordnung ist, fange ich wieder an zu arbeiten. Hat das Pferd aber meine Lahmheit, muss sofort der Tierarzt kommen.
Ja, also finde ich eigentlich ganz gut, dieses das Pferd beobachten und dann das Training danach auch gestalten. Und eigentlich ist es ja auch schön, wenn man mal ein bisschen mehr gearbeitet hat, hat das Gefühl, man hat ein gut trainiertes Pferd, wenn man am nächsten Tag dann hingeht und alles ist gut und er hält das aus und man sieht, okay, der ist fit und auch in gewisser Weise belastbar. Ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn die Pferde, die ich so arbeite, wenn die, ich sage mal, gesund im Stall stehen und man nicht das Gefühl hat, es ist immer die gleiche Seite entlastet. Ja, das ist schon auch was ich von anderen Profis auch weiß, dass uns das wichtig ist, wie die Pferde nach der Arbeit aussehen. Dazu haben wir am Schluss noch eine kleine Frage. Jetzt gehen wir erstmal weiter, weil du nimmst ja die Hinterhufe auf. Wenn wir jetzt noch beim Hufe hochnehmen sind, ist mir auch noch was ganz Wichtiges, weil das sehe ich manchmal, dann werden die so sehr nach hinten rausgezerrt und man denkt so, der macht schon so ein Hohlkreuz. Da hast du doch bestimmt auch noch einen Tipp für uns oder eine Art und Weise, so wie du da vorgehst oder was man vielleicht vermeiden sollte. Irgendwas zum, ja, zum.
Also einmal ist es meistens für die Pferde schwierig gewesen zu lernen, hinten das Bein aufzunehmen und es ruhig zu halten, wenn man damit beginnt mit Hufe aufnehmen, weil das Pferd vorne immer durch den Hals sich ausbalancieren kann, hinten kann es sich nicht ausbalancieren, dafür reicht der Schweif nicht und man ist auch manchmal so im toten Winkel, sodass das Hinterbein dem Pferd eigentlich fast immer mehr Stress macht, wenn man das beginnt. Und wenn man es nicht gut beginnt, bleibt der Stress. Und ich weiß bei den Pferden, die ich untersuche, auch wenn die beschlagen sind, sie wissen, dass ich das Bein hochheben will. Also gehe ich hinten hin und frage es und dann warte ich, was passiert. Und oft ist es so, dass das Pferd sich dann erstmal selber austariert, sich vielleicht nochmal auf das noch ein bisschen anders hinstellt und dann hält er mir das Bein hin und wie er mir das hinhält, weiß ich schon, ob er verkrampft ist oder ob er Angst hat und dann bleibe ich ganz ruhig und warte, aber ich nehme das Bein nicht nach hinten raus, weil das schon das Becken mobilisiert und dem Pferd Stress macht, wenn an einem, man bringt es ja aus der Balance, sondern ich warte eigentlich, bis das Pferd ja seinen Huf in meiner Hand sinken lässt und bleib ganz ruhig und warte ab.
Ja, das ist auf jeden Fall was, was man sich, wo man sich selber nochmal hinterfragen kann, denke ich. Und da auch dem Pferd vielleicht genug Zeit gibt, zu
Ja.
verstehen, was es soll und es nicht so mit dieser Aufforderung, los, jetzt gib das Bein her, so sehr überfällt. Ich sehe das so in der Arbeit, in der Bodenarbeit oft, dass das Pferd ja die Hinterbeine auch stehen lassen soll und nicht auch übertrieben zappelig wird. Und die sind ja das, die die Vorwärtsbewegung auslösen. Und denke mal, das kommt auch daher, das ist ja der Motor. Und in dem Moment ist das so, als ob mir einer einen Stock in die Speichen steckt und ich kann dann nicht weiter. Dass das gerade beim gestressten Pferd natürlich zu noch mehr Stress führt, wenn ich sage, ich nehme dir deinen Antrieb irgendwo weg. Kommt sicher einiges zusammen.
Und die Waffe.
Ja, und das noch dazu.
Die
Stimmt.
Waffe auch, ja.
Ja. Jetzt ist es trotzdem so, du hast gesagt, ich check das Pferd, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht so als Therapeut dahin gehe. Das kennen, denke ich, wir Reiter oder Profis auch, dass man erstmal guckt, wie steht er in der Box. Trotzdem ist es ja so, dass die Pferde dir jetzt wirklich ganz schnell vertrauen und viel, ja, eigentlich Zuneigung entgegenbringen, ohne dass es jetzt respektlos ist. Wie schafft man das denn, dass man nicht zu analytisch ist und das Pferd so belauert, ist was mit dir, sondern dass man trotzdem eigentlich sagt, komm her, ich passe auf dich auf. Hast du da irgendeine eine spezielle Haltung für dich entwickelt oder eine Technik?
Also, wenn ich das jetzt ganz platt sage, ist es Respekt und Liebe. So einmal ist es so, wenn ich komme, habe ich kein Reitzeug an, keine Reitstiefel. Ich rieche auch nicht nach Tierarzt. Und dann gebe ich dem Pferd die Möglichkeit, dass es an mir schnuppert. Ich finde das sehr höflich. Und so wie es an mir schnuppert, wie es Kontakt aufnimmt, weiß ich schon, wenn er mich stupst, dann weiß ich, okay, der ist recht respektlos, aber mit Menschen hat er kein Problem. Wenn er ausweicht, dann weiß ich gut, er braucht Zeit. Wenn er sich abwendet, er hat schlechte Erfahrungen, der muss erstmal lernen, meiner Hand zu vertrauen. Weil Hände haben ja auch nicht immer Gutes getan. Und dann kann man hingehen und legt einfach mal erst die Hand auf. Manchmal ist die Schulter so gut. Es ist so, als würde ich einen Kumpel um die Schulter packen und sagen, komm, ist alles gut. Dann lege ich die Hand an die Schulter und warte, bis die Spannung weggeht unter der Muskulatur. Und dann kann ich eigentlich mit dem Pferd arbeiten. Es muss halt verstehen, dass ich auf seine Signale höre. Und ich sage immer, das Pferd führt durch die Behandlung. Also jede Abwehrbewegung des Pferdes nehme ich sehr ernst, muss dann gucken, ist es eine Momentaufnahme, weil er sich erschreckt hat, oder ist es eine Abwehrreaktion durch Schmerz, will er mir was sagen. Und wenn das Pferd merkt, ich gehe dann noch sanfter heran oder nehme das Bein nicht so hoch oder beeile mich mit den Testungen oder mache ganz sanfte Techniken, dann bekommen die Vertrauen. Und dann ist es eigentlich, als würde man Menschen behandeln. Dann kann man die so nehmen, wie man will. Also da passiert einem dann nichts mehr.
Also du gehst in einen ganz, ganz feinen Dialog eigentlich von Anfang an. Und ich glaube, wenn ich das so raushöre, ein wichtiger Punkt ist dieses Warten. Warten auf die Reaktion. Was sagt dir das Pferd? Und dann erst weitergehen. Und wenn du jetzt so angehende Pferdetherapeuten oder Osteopathen beobachtest, würdest du sagen, ist das ein Punkt, wo man sich entwickelt oder wo man vielleicht auch ein Talent hat oder es nicht hat?
Also wir haben ja unsere 14 Therapiepferde und das sind richtige Pferdeprofessoren. Und ich kann anhand der Reaktion unserer Pferde sehen, wer präsent und achtsam ist und wer vielleicht ein bisschen grob ist. Weil das sind Pferde, die auf einmal ein bisschen beißen oder ja, die beißen sogar oder treten und dann weiß ich, aha, der ist zu rau. Ja, oder ich sehe es am Mienenspiel, also unsere Pferde. Wenn man gut ist, stehen die und man darf alles machen. Macht man ein bisschen aggressive Sachen oder so, dann gehen die auch zur Seite, sie äußern sich und dann gehen wir hin und dann gucken wir, was das ist. Und manchmal muss man auch mal meine Hand mobilisieren, damit ich sehe, wie gegriffen wird, dass man nicht so wie ein Panther greift, sondern ganz sanft. Und ja, wir haben schon aus manchen Knackern gefühlvolle Therapeuten gemacht.
Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Pferde gerne mal ein bisschen testen. Das sehe ich bei den kleinen Ponys, die bei uns so im Umfeld sind. Die machen das manchmal auch erstmal einfach fast, wahrscheinlich haben sie einen Grund, aber manchmal gefühlt so ein bisschen grundlos, dass sie wirklich erstmal rumprobieren, wie weit sie gehen können. Und so ein gewisses Maß an Respekt natürlich auch dazu gehört, bei aller Sanftheit, die bei Pferden angebracht ist.
Ja, es gibt bei uns auch rote Linien. Ne? Sie dürfen nicht beißen und dürfen nicht gezielt treten. Sie dürfen aber sagen, hör mal, Barbara, guck mal, der macht das hier gerade nicht richtig.
Ja. Naja, jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf die Pflege. Da geht es ja wahrscheinlich dann mit deinen Therapeutenhänden irgendwo weiter. Man hat früher ja immer gesagt, Putzen ist auch Massage, ist wichtige Fellpflege bei Pferden, die nicht in der Gruppe gehalten werden. Die können sich damit auch massieren oder so eine kleine Zupfmassage geben und mal Hautstückchen anheben. Bei im Stall oder einzeln gehaltenen Pferden, dann muss das der Mensch übernehmen. Und häufig der Reiter heute hat wenig Zeit, geht mal schnell mit der Wurzelbürste drüber. Ist das richtig? Was können wir da besser machen? Und Ja, hast du für dich, das interessiert mich jetzt ganz besonders, ein bestimmtes System oder sagst du, das ist auch was, was bei dir mal ein bisschen zu kurz kommt?
Also das kommt bei mir zu kurz, weil ich unter chronischem Zeitmangel leide und ich bin noch so unterrichtet von meinen Reitlehrern, dass ich so putze, wie das Vorschrift ist. Und wenn ich merke, ich bin in Eile, dann ist es auch nicht das Putzen, was ich möchte. Wenn ich präsent bin, wenn ich mir Zeit nehme, dann weiß ich, dass ich ja, wenn ich putze, eigentlich auf der oberflächlichen Faszie arbeite. Also unter der Haut ist ja eine Faszie und in dieser Faszie gibt es Rezeptoren, das sind die White Dynamic Range Neuronen, ich erkläre das. Das sind Neuronen, die entweder Schmerz äußern können oder einen mechanischen Reiz. Die können switchen. Die haben ein Entweder-Oder. Und wenn das Pferd einen Schmerz hat und man geht da mechanisch, mechanisch ist Druck, Reibung, Berührung, sanft drüber, dann können die umswitchen. Das ist so, wenn ich mich haue, also anschlage irgendwo, dann reibe ich oder puste. Ich versuche auch dieses WDR-Programm, wie wir das nennen, anstellen. Und manchmal hat man ja so, was die. Manche sagen, zieh mir mal das Pferd aus der Box. Ja, wenn das Pferd so nicht die ersten Schritte so gut aus der Box kommt, dann weiß ich schon, hat sich lange nicht bewegt, der ist in seiner Schmerz, in seiner Nozizeption. Und dann weiß ich, durch das Putzen kann ich großflächig dieses WDR-Programm machen. Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel nach dem Reiten die Sattellage nochmal abbürsten soll oder mit den Strohwischen nochmal wischen soll, damit man da, wo vielleicht ein Schmerz entstanden ist, dieses WDR-Programm macht und diese Nozizeption, also die Schmerzen, umswitcht. Und wenn man das gefühlvoll macht, hat man schon eine wunderbare Faszienbehandlung und eine gute Schmerzdämpfung oder überhaupt eine Prävention.
Und schon tatsächlich diese Durchblutung. Also ich habe das auch, wir wollen schon noch mal drauf eingehen, wie das Putzen eigentlich sein soll, nicht? Man fängt vorne an und erst das Striegeln, dann das Glattbürsten mit der Kartätsche, das regelmäßige Ausklopfen. Natürlich die bemuskelten Stellen etwas fester und die, wo nur die Haut über dem Knochen ist, bisschen sanfter. Also empfiehlst du auch schon noch ganz klassisches Putzzeug oder kommt man mit diesen Plastikbürstchen und Wurzelbürsten und einem Lappen zurecht? Oder?
Ich habe ganz klassisches Putzzeug und das erste ist ja mit dem Gummistriegel, dass ich ja, also die Fellrichtung zeigt mir den Faszienzug an. So, und mit meinem Gummistriegel mache ich ja Kreisungen. Und diese Kreiselungen haben wieder noch einen anderen Effekt, weil sie bestimmte Rezeptoren in den Faszien, die man nur durch Kreiselungen erreicht, dass sie den Stress daraus nehmen. So, also habe ich einmal, ich mobilisiere die Faszie und stell das Fell auf, dass ich ja die Schuppen da rauskriege, aber ich mobilisiere die Faszie und durch die kreisenden Bewegungen, das sind die Ruffini-Rezeptoren, löse ich Rezeptoren aus oder ja, spreche die an, die in der Faszie oder in der Muskulatur dann weiterhin Stress mindern. So, und deswegen ist das eigentlich eine therapeutische Maßnahme. Und ich gucke halt, wie das Pferd reagiert. Da, wo es ein bisschen ausweicht, bin ich sanft, wo es mir entgegenkommt, mache ich mehr. Und die Pferde lieben das vor allen Dingen hinten nach der Sattellage und der Kruppe, weil sie sich da ja nie erreichen können. Die armen Pferde können ja ihren Körper nie erforschen, weil das hört ja für die Pferde vom taktilen Reiz, sage ich jetzt übers Maul, an den letzten Rippen auf. Deswegen ist es so wichtig, die Hinterhand ordentlich zu putzen, weil das auch eine Körperschema, Training ist, dass die Pferde da auch sich wieder besser fühlen und das mögen die auch ganz gerne. Und da ist man auch oft fester, ne? Dann kommen sie einem entgegen. Und dann das Glattbürsten ist ja eigentlich dann wieder die Faszien in Ordnung zu bringen im Fellverlauf und ja, diese Störung, die man vielleicht damit mit den aufgestellten Fell hat, wieder glatt zu striegeln, also zu bürsten.
Und bei dieser Pflege gibt es da so Dinge, wo du sagst, huch, jetzt muss ich aufpassen, auch wieder so ein bisschen wie so ein Weckruf, so ähnlich wie mit dem ja empfindlichen Fesselträger, zum Beispiel am Bauch oder bestimmte Körperpartien. Natürlich Sattellage ist auch bei vielen Pferden ja empfindlich, wo du jetzt sagst, heute will das Pferd vielleicht doch lieber ohne Sattel geführt werden oder eben das was anderes ist.
Also eigentlich ist es die Sattellage und es ist die Gurtlage. Das sind die Bereiche, wo ich einfach darauf achten muss, ob das Pferd da empfindlich ist. Und dann ist es nicht der große Brustmuskel unten, sondern seitlich, da wo die Schnallen sind bei den Kurzgurten, da achte ich sehr genau, wie das Pferd darauf reagiert. Und dann weiß ich schon, ob er geschont werden muss. Dann ist es so, dass es vielleicht das Pferd empfindlich ist auf der rechten Seite, weil der Bauch da so ein bisschen gebläht ist. Das ist der Blinddarm. Und wenn die Pferde gerade Futter bekommen haben, der Blinddarm ist ja die Gärkammer des Pferdes, wo diese Gärung stattfindet, dann kann der sehr gebläht sein. Und da ist das Pferd dann auch empfindlich. Das ist so, als ich sage jetzt mal, als wenn man bei McDonald's gegessen hat, man kann das schlecht verdauen und dann piekt mir noch einer in den Bauch. Ja, oder ich soll Bauchmuskeltraining machen. Da würde ich sagen, nee, mit der Ladung, das geht jetzt nicht. So, und wenn der rechte Bauch, wenn die Pferde da empfindlich sind, dann weiß man gut, der Blinddarm arbeitet. Sie sollte nicht sehr empfindlich sein, weil man dann schon weiß, dass er vielleicht hat er Antibiotika bekommen oder hat Zublähende, hat Heulage gekriegt, hat viel zu viel Mischfutter gekriegt, was er nicht gut verstoffwechselt. Es sollte gebläht sein, aber wenn das Pferd da richtig empfindlich reagiert, dann kann man von einer Blinddarmreizung ausgehen und dann muss man sich über die Fütterung Gedanken machen. Und dann weiß man auch, dass das Pferd reiterlich sehr schwer gerade zu richten ist und vielleicht auch einen Protest gegen den rechten anliegenden Schenkel macht. Zu Recht.
Ja, da kommen wir tatsächlich auch gleich noch so ein bisschen auf die Fütterung, aber das ist ganz spannend. Vielleicht noch mal so dieses Empfindliche. Gibt es auch Pferde, deiner Erfahrung nach, die einfach kitzlig sind am Bauch, beide Seiten? Oder ist es immer dann bedenklich, wenn es nur rechts ist? Würde man jetzt sagen, wenn ich das Gefühl habe, das ist rechts kitzlig und gehe noch mal nach links und das ist da auch, dass man dann sagt, naja, das scheint das Pferd an sich zu haben. Oder ist es immer bedenklich, wenn da so eine übertriebene Empfindlichkeit ist? Also damit meine ich, dass das Pferd mit dem Schweif schlägt oder vielleicht sogar droht auszuschlagen, zur Seite tritt, sich da gar nicht gerne berühren lassen will. Wann fängst du an, dir Gedanken zu machen und wann sagst du, das ist einfach eine Eigenart?
Also die Verdauung beginnt ja im Dünndarm auf der linken Seite. Ne? Also ich würde immer, wenn das Pferd am Bauch überempfindlich ist, sage ich jetzt mal, dass man es nicht berühren kann. Und es ist jetzt keine Stute in der Rosse oder so, dass das Pferd schon da sowieso hypersensibel ist. Dann würde ich mir einen Kopf machen und würde auch gucken, einfach mal eine Kotuntersuchung, ne? Was habe ich da für Darmbakterien? Das kann man ja auch mal einschicken und kann gucken, wie ist der Darm besiedelt, weil das ist nicht normal. Also halt immer im Kontext, wie ist das Pferd, wenn es überall quietscht, aber wenn es gerade da auf der linken und rechten Seite quietscht, dann würde ich mir schon mal und vielleicht noch reiterlich Probleme machen, dass es gegen den Schenkel geht und dass es gar nicht loslässt und dass es vielleicht nicht richtig äppeln kann unterm Reiter. Wenn das alles zusammenkommt, dann ist es so, dass ich sage, komm, macht mal eine Blutuntersuchung hilft da gar nicht so viel. Macht einfach mal schickt eine Kotprobe ein und guckt mal, was das Pferd für Bakterien hat. Vielleicht hat das irgendeinen Befall, was man mit Nosoden ändern kann.
Ja, das macht sowieso Sinn. In Schweden weiß ich von einer Freundin, die kriegen gar keine Wurmkuren mehr ausgehändigt ohne Kotproben, einfach um Resistenzen zu vermeiden, die sich bilden. Und das, denke ich, macht auch so Sinn, auch zu sehen, wie das Pferd sein Futter überhaupt verdaut
Genau.
und nicht
Was du für eine
nur, wenn es um den.
Bakterienbesiedlung hast. Also ein Pferd hat ja auch ein Mikrobiom, so wie wir. Und wenn das gerade falsch ist, weil es falsches Futter bekommen hat, dann hat es halt konstant Bauchschmerzen. Das ist nicht schön.
Nee, und das ist beim Pferd ja sowieso sehr, sehr, sehr wichtig. Genau. Wir gehen einmal, weil eigentlich überspringen wir mal gerade das bisschen das Satteln und gehen zum Trensen, weil ja auch das Halftern vorherkommt. Das ist, finde ich, auch nochmal ganz interessant. Wie verhält sich das Pferd, wenn man jetzt was über die Ohren streifen will? Das ist auch oft was, was man beobachtet, was manche Pferde gar nicht so gerne mögen. Manche vielleicht aus Gewohnheit. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Gründe. Aber wo sagst du auch, da muss man sich jetzt Gedanken machen oder vielleicht im Verhalten was umstellen? Und wo geht das in dem Bereich, wo du sagst, naja, das ist schon was, vielleicht was Krankhaftes, eine krankhafte Veränderung?
Also wenn man das Pferd sich anschaut, dann geht es darum, wie sind die Nackenstrecker, wie sind die kurzen Nackenstrecker, also direkt die Muskulatur hinter den Ohren, wie verspannt sind die. Dann kann man einmal einen Test machen, wie ist es um das Genick des Pferdes bestellt, indem man sich ein bisschen unter das Pferd stellt, etwas seitlich, mal die Nase nimmt und mal einen kurzen Stretch in die Beugung nimmt. Also kurz mal die Nase zu sich zieht. Wenn das weich geht und das Pferd keine Abwehrreaktion hat, dann sagt das Pferd, okay, mein Genick, mir tut nichts weh. Man hat aber oft, wenn das Genick schon strapaziert ist, durch Zäumung oder durch vielleicht zu tiefes Einstellen, zu lange, dann wird das Pferd sofort reflexartig, wenn es da eine Dehnung spürt, der kurzen Nackenstrecke, und da gibt es so eine Membran zwischen dem ersten Halswirbel und der Hinterhauptsleiste, die ist dann auch gestresst. Es wird sofort mit einer Gegenreaktion antworten. Und die Stärke der Gegenreaktion sagt, wie strapaziert ist es im Genick und wie schwer fällt ihm vielleicht doch die Beizäumung hinter die Senkrechte. Dann gibt es das Problem, dass die Pferde vielleicht sich nicht das Genickstück über die Ohren ziehen lassen. Das ist dann ein ernsteres Problem, weil das anzeigt, dass der erste Halswirbelnerv, der erste Halsnerv, irritiert ist, weil die Pferde dann empfindlich sind. Und zwar ist das der Nerv, der aus dem Atlas, dem ersten Halswirbel, austritt. Und das Blöde bei diesem Nerv, da gibt es zwei, aber bei diesem Nerv ist, dass der nicht wie bei den nachfolgenden seitlich austritt in der Halswirbelsäule, sondern genau oben mittig, also genau da, wo die Verspannungen von den Nackenstreckern sind. Und wenn die zu verspannt sind und vielleicht das Nackenband noch verspannt ist, dann drücken die auf den Nerv. Und dann ist es so, dass man das Pferd nicht an den Ohren innen anfassen kann und auch nicht am Schopf. Oder dann ist es der erste Halsnerv oder außen an den Ohren, dann ist der zweite Halsnerv, da ist es nämlich auch noch so irritiert. Und dann weiß man, ja, das ist schon mehr als eine Verspannung. Also da müsste man das Genick mal entlasten. Es gibt natürlich auch noch die Genickbeulen, die sieht man aber dann. Das sind die Schleimbeutel, die sich entzünden durch zu viel Druck, wenn das Pferd sich vielleicht überschlagen hat. Oder aber auch die Beizäumung zu lange und zu viel war. Und eigentlich merkt man es ja auch als Reiter, wenn die Beizäumung immer schwieriger wird, dann sollte man sich einen Kopf machen, was da jetzt vielleicht übertrainiert ist und wie ich das wieder wegbekomme.
Du hast mir ja auch mal eine Übung gezeigt, oder ich glaube, das war im Rahmen eines Kurses, da waren mehrere Teilnehmer dabei, wie man das Kiefergelenk lockert. Das kann ja auch mal zu Verspannungen führen oder eben auch helfen, also das, nicht das lockere, sondern das verspannte, das Kiefergelenk eben zu weiteren Verspannungen und zu einem Festhalten im Genick. Und warum ist dieses Kauen und dieses das Pferd zum Kauen bringen und die Speichelbildung, warum ist das so wichtig fürs Wohlbefinden?
Also wenn ihr mich jetzt sehen könntet, was ihr ja nicht könnt, dann würde ich euch folgende Übung vorschlagen. Aber vielleicht macht ihr die mal. Ihr guckt geradeaus und dann dreht ihr euren Kopf einmal nach rechts, guckt, wie weit kommt ihr, wie ist das Ende, dann dreht ihr ihn nach links, wie weit kommt ihr, wie ist das Ende, dann neigt ihr ihn nach rechts. Wie weit kommt man? Wie hört sich das, wie fühlt sich das am Ende an? Und dann trägt man ihn neigt man ihn nach links als Test. Wie geht es eigentlich meiner Halswirbelsäule? Und dann nehmt ihr die Zunge vor die Schneidezähne und macht 5 Kreise mit der Zunge vor den Schneidezähnen. Ich würde euch jetzt gerne sehen. Und dann macht ihr 5 Kreise in die Gegenrichtung vor den Schneidezähnen langsam. Und dann werdet ihr schon merken, dass sich im Nacken was tut. Das wird anstrengend. Okay, wenn ihr das gemacht habt, ihr könnt auch 6 oder 7 Kreise machen, das ist egal. Dann macht die gleiche Wiederholung, den Test nochmal. Wie weit könnt ihr euch jetzt nach rechts drehen? Wie weit könnt ihr euch nach links drehen? Und wie weit könnt ihr euch nach rechts neigen? Wie weit könnt ihr euch nach links neigen? Und zu 95%, eigentlich zu 100%, wenn man es richtig gemacht hat, werdet ihr merken, dass euer Nacken frei wird. Weil die Zunge so ein Organ ist, was mit so vielen Muskeln verbunden ist, dass sich dann die kurzen Nackenstrecker bei uns lösen und das geht auch wirklich fast bis zum vierten Halswirbel. Also es wird deutlich besser. Und das nutzen wir beim Pferd auch aus, indem wir es abkauen lassen. Und der Masseter, das ist der große Kaumuskel, der große Backenmuskel, der ist oft verspannt, denn wenn man den Zügel aufnimmt, dann ist der erste Gegner, sage ich jetzt mal, dieser Masseter, der nicht nachgibt. Und wenn der Masseter sich sehr verspannt, dann verspannt sich auch über die Faszien die weitere Muskulatur. Also es gibt dann noch den Musculus temporalis, die kurzen Nackenstrecker. Das kann so weit gehen, dass die Hirnhäute, die Meningen auch ein bisschen sich verspannen, also dass das so ein kraniosakrales Problem wird. Und wenn der Pferd den Masseter loslässt, dann lässt diese ganze Spannung in diesen Bereichen nach. Und das ist das, was man dann Losgelassenheit im oberen Bereich könnte man das nennen. Im Masseter sitzen aber viele Traumen. Der Masseter ist energetisch so mit dem Unterkiefer der meistgeladenste Muskel beim Pferd, weil wir auch sehr viel natürlich, oder der Knochen, weil wir da sehr viel drüber lenken. Und das Pferd kann sich ja nur durch Zusammenbeißen lösen. Und dann ist es so, als würden wir uns durchbeißen. Oder als würden wir nachts mit den Zähnen kauen, knarren. Und das sind auch Anspannungen. Wenn man den Masseter löst, indem man das Pferd abkauen lässt und das Pferd gähnt sogar, dann ist das eine Entspannung pur und das Pferd findet gerade mal seinen Parasympathikus wieder und lässt den Kopf hängen und ist eigentlich mal ganz zufrieden und die ganzen Spannungen lösen sich. Und man löst direkt das Genickproblem, man korrigiert den ersten Halswirbel, der oft durch die natürliche Schiefe in einer bestimmten Fehlstellung ist. Also eine wunderbare Übung, wenn man es geschickt macht und sich nicht beißen lässt.
Vielleicht gibt es ja auf deinen Social-Media-Seiten passend zum Podcast dann ein kleines Video. Wir lockern das Kiefergelenk, abkauen
Gerne,
lassen,
weil
abkauen
das ist
lassen.
wichtig, ja.
Man
Gerne.
könnte auch am Gebiss natürlich, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, dass einige der alten Meister das auch gelehrt haben, das Pferd im Halten vorsichtig im Maul zu bewegen, diese Stellung zu üben, wo auch ein gewisses Abkauen und erstmal sich beschäftigen mit dem Gebiss
Das ist
stattfindet.
richtig.
Du
Aber
machst es
wichtig
noch ein
ist,
bisschen anders. Es hat auch da ja einen ausbilderischen Hintergrund irgendwo
ja.
auch schon. Wobei trotzdem dieses nicht festbeißen, der Effekt, denke ich, der ist bei beidem da.
Ja, aber der große Effekt ist eben das Gähnen und die Zunge drehen und drehen und drehen, weil ich dann das Zungenbein noch korrigiere. Und mit dem Zungenbein korrigiere ich dann die Zungenmuskeln. Das geht dann bis zum Brustbein, das geht dann auch bis zur Bauchmuskulatur. Also ich löse eine ganze Kette aus und da ist es halt so wichtig, dass das Pferd wirklich ja, einfach den Masseter mal ganz löst und die Zunge dreht und rollt. Und ja, wichtig ist Zahngesundheit, setze ich voraus, weil sonst macht es dem Pferd keinen Spaß.
Das wäre jetzt tatsächlich auch mein nächstes Stichwort gewesen. Wenn wir jetzt schon mal so schön am Pferdekopf stehen, uns den Masseter angucken, rechts, links, Seitenvergleich. Jetzt ist eine Seite deutlich mehr. Manchmal merkt man das sogar, wenn ein Backenstück auf einer Seite länger geschnallt werden muss als auf der anderen und das Gebiss scheint dann erst gerade zu sein im Maul oder auf gleicher Höhe zu sein, die Gebissringe rechts und links. Wenn man jetzt sich nicht traut, so weit reinzugreifen ins Pferdemaul oder man denkt, oh, der zwickt mir vielleicht doch dann auf den Daumennagel oder irgendwo auf den Finger. Wie merke ich denn vielleicht vom Anschauen oder Hören oder Sehen, dass das Pferd ein Zahnproblem hat?
Also man kann schauen, also man hat die Augen des Pferdes und oberhalb der Augen ist ja eine Grube, die mehr oder weniger gefüllt ist. Du kennst das, die nicht gefüllt sind, das war ein alter Hengst und so, das ist alles, ne, was so, meistens hat das Pferd einfach, ist es zu dünn. So. Und aus diesen Gruben, wenn man das Pferd kauen lässt, kommt ein Ast des Unterkiefers. Für die Profis der Processus coronoideus der Mandibula. Also das kann man sehen. Also lässt man das Pferd, gibt man dem Heu und dann beobachtet man, wie dieser Kronenfortsatz des Unterkiefers an dieser oberhalb der Augen wieder arbeitet. Und der sollte recht gleichmäßig arbeiten. Es gibt beim Pferd auch eine Seite, wo es immer lieber kaut, aber es soll nicht springen. Und wenn da was rumspringt, dann ist es ein Problem, dann hat das Pferd eine Zahnproblematik, eine Kieferproblematik. Und allein schon, wenn der Musculus, der Kaumuskel, der Masseter sehr ungleich ist, und das sieht man besser, wenn man unter das Pferd geht und von unten sich die Backen anschaut, weil ich den dann vergleichen kann und ich habe eine große Asymmetrie, muss ich sowieso einen Pferdezahnarzt holen. Also, das würde ich mir. Also, und da kann er mir erklären. Ich meine, wenn das Pferd auf der einen Seite einen Backenzahn weniger hat oder so, dann ist das klar, aber eigentlich sollten große Differenzen nicht sein.
Und jetzt kommt es ja auch schon vor, es gibt ja, wie bei Menschen auch, solche und solche Pferdezahnärzte, wie es ja auch gute und schlechte Reiter gibt und in allem. Aber vielleicht jetzt mal für Mich persönlich oder auch Berufskollegen oder auch wahrscheinlich in deinem Tätigkeitsfeld. Jetzt sagt mir der Pferdebesitzer, ja, der Zahnarzt war aber vor einem halben Jahr da und man sieht aber, da ist vielleicht irgendwas. Wie bringt man das möglichst höflich rüber? Weil ich möchte ja auch nicht dagegen anunterrichten oder anbehandeln. Und manche Zahnärzte sagen ja auch, es bringt wenig, das Kiefergelenk oder das Genick zu behandeln, wenn die Zähne nicht in Ordnung sind. Der Osteopath soll lieber nach der Zahnbehandlung kommen. Wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, die sind vielleicht regelmäßig kontrolliert, aber das Übel ist nicht beseitigt. Wie motiviere ich den Pferdebesitzer, trotzdem vielleicht noch mal ein bisschen Geld auszugeben und vielleicht einen anderen Fachmann zu befragen?
Wir zeigen unseren Teilnehmern einen Test, den kann ich ja auch nicht zeigen. Vielleicht müsste es auch ein Video sein, wo wir genau jeden Backenzahn vom Oberkiefer abtasten und wo ich genau sagen kann, da ist noch was und da ist noch was. Man sieht es deutlich an der Reaktion des Pferdes. Man kann natürlich, wenn der Zahnarzt da war, möchte ich ja auch nicht schlecht machen. Wer weiß, was in dem halben Jahr ja passiert ist. Der kann ja auf einen Stein gebissen haben, ne, und irgendwas oder hat einen Tritt gekriegt, was weiß ich. Ne? Ich würde dann sagen, vielleicht ist eine Nachkontrolle nötig, denn im Moment scheint es nicht in Ordnung. So.
Also, es
Wenn.
ist ja wie bei uns auch. Genau das ist so ein bisschen auch das, worauf ich hinaus wollte. Es ist ja nicht immer gesagt, dass ein Jahr reicht. Einmal im Jahr.
Nein, aber das kann man ja selber sehen, wie das Pferd. Es soll ihm nicht, der soll nicht diese Wollknoll, also diese Grasbeutchen machen und der soll gut fressen, der soll die Möhre knacken, das kann man ja immer beobachten. Wenn das ein unkompliziertes Gebiss ist, dann kann es auch mal ein Jahr sein. Bin ich auf der sicheren Seite, lasse ich halbe Jahr gucken. Ne? Und dann muss der Zahnarzt nicht schlecht gearbeitet haben. Es kann ja was anderes noch passiert sein. Ne? Aber ich würde es kontrollieren lassen.
So diese Stellung der Schneidezähne, schaust du da auch drauf oder sagst du, das ist so eine Momentaufnahme oder ist das aussagekräftig? Vielleicht nochmal so, wenn wir dem Pferd die Lefzen so ein bisschen nach oben ziehen und man sieht jetzt die Mitte der Schneidezähne oben, die sollte genau übereinstimmen mit der Mitte der Schneidezähne unten. Und wenn diese Linie der Mittelzähne stark verschoben ist, geht man eigentlich davon aus, dass sich diese Verschiebung nach oben hin fortsetzt und dass also der letzte Backenzahn möglicherweise auch höher ist und dadurch dann vielleicht irgendwo in den Kiefer reinbohrt oder es einfach keinen passenden Gegenspieler hat. Und dass das natürlich auch beim Reiten zu einem Verwerfen im Genick oder Widersetzlichkeiten führen kann. Und da muss man auch noch gar nicht weit ins Pferdemaul rein, sondern schaut halt auf die Schneidezähne. Aber da habe ich auch das Gefühl, einige geben dem nicht so viel Bedeutung und andere sagen, das ist schon was Wichtiges. Wie siehst du das?
Es hängt immer von der Schwere der Schiefer ab. Ne? Es kann auch sein, dass der Backenmuskel auf einer Seite einfach mehr Spannung hat, weil das Pferd auf der Seite mehr kaut, dann ist es wenig. Wichtig ist, was mir der Reiter. Also ich gehe davon aus, dass der Backenzahn, der letzte Backenzahn, das ist der schwierigste in der Zahnbehandlung. Deswegen brauchen wir da wirklich Profis für, dass der gemacht worden ist. Vorne könnte ich, ja, das könntest du auch. Aber hinten ist die große Kunst. Da ist man auch blind. Also wir wären da blind, da braucht man genau das Werkzeug für. Jetzt gehe ich davon aus, dass es in Ordnung. Wenn mir aber dann der Reiter sagt trotzdem, dass das Pferd, und das ist ein guter Reiter, der jetzt nicht an einer nur immer hinten rechts, nur rechts zieht, sondern jemanden, dem ich da auch vertraue, dass der genau sein Pferd kennt und ich kann mir es ja auch vorreiten lassen, dann muss der Zahnarzt halt nochmal hin, dann ist da was nicht in Ordnung. Eine normale, eine etwas schiefe, glaube ich, kann man vernachlässigen. Wichtig ist, was der Reiter, also wie kaut das Pferd, wie geht es dem Pferd und was sagt der Reiter?
Okay. Und dann halt dieser jährliche Check, wenn vielleicht das Pferd das einfach so ein bisschen als ja, Zahnstellung hat. Wir haben ja auch nicht alle von Natur aus ein ganz symmetrisches Gebiss. Jetzt haben wir vorhin schon mal ansatzweise getrennt. Wir wollen trotzdem nochmal auf den Sattel und die Sattellagen gucken. Wir haben ja schon mal über Sattel und auch Sattelgurt so ein bisschen mehr gesprochen. Ich schaue mir jetzt erstmal die Sattellage nochmal an. Manchmal haben Pferde ja so ein bisschen verdickte Teile. Talgdrüsen oder auch Pickel oder vielleicht auch Scheuerstellen. Was stört dich da besonders? Und vielleicht gehen wir es mal der Reihenfolge nach durch. Teigdrüsen oder Pickelchen. Was löst das bei dir aus? Wie schaust du dir die mit deinem analytischen Auge genau an?
Also bei den Pickeln, die sind ja meistens am gegen Ende der des Sattels, also ungefähr 16. bis 18. Brustwirbel, also relativ weit hinten. Bei den Westernpferden kann es ein bisschen weiter noch sein, weil die Sattellage weiter ist. Und da denke ich, das ist dann nicht die mangelnde Hygiene der Satteldecke, weil mir die Besitzer auch immer sagen, ich habe gewaschen, ich habe gewaschen, vielleicht war das Waschmittel falsch oder so, sondern dass das Pferd eigentlich zu wenig Bauchmuskeln hat oder zu viel Bauchfüllung oder beides, zu wenig Bauchmuskeln mit zu viel Bauchfüllung. Und dann ist es ja so, dass ich einen großen Bauchpendel habe, sieht man gerade im Schritt. Und das merkt man auch am Schenkel. Das ist da, wo die FN dann sagt, das Pferd holt sich die Hilfe vom Bein ab, weil der Bauchpendel gegen mein Bein pendelt. Und dieser Bauchpendel hört ja nicht am Bauch auf, sondern der geht halt unter den Sattel. Und dann wird das Fell halt da verrieben. Und dann können diese Teigdrüsen, also können sich die Drüsen entzünden. Und dann ist eigentlich Bauchmuskeltraining an. Fütterungsumstellung, Bauchmuskeltraining, gerade richten angesagt.
Und hört sich jetzt für mich so an, als ob dann eigentlich das bei dem Pferd das Abscheuern oder die Teigdrüsen, die verdickten, ist wahrscheinlich das Ähnliche. Es sind nur unterschiedliche
Ja,
Symptome, ähnliche Ursache, unterschiedliche Symptome. Und im
genau.
Winter mit den längeren Haaren hat man vermutlich mit dem Scheuern mal eher ein Problem, weil es einfach mehr reibt. Ich hatte auch schon Pferde, die sind im Sommer ganz glatt, das ist gar nichts. Und es ist dann im Winter mal leicht, und man konnte es auch nicht richtig eindämmen, hat aber auch nicht das Gefühl, dass es sehr schmerzempfindlich ist. So wie man von bestimmten Decken auch mal, ohne dass die eng sind, so ein bisschen, dass die langen Haare ein bisschen eher brechen. Vielleicht bei Kälte auch.
Naja, aber man kann es ja einfach gucken, wenn man absattelt, und dann schaut man sich sehr genau hinten die Fellrichtungen an. Und dann sieht man ja schon, in welche Richtung die gewirbelt werden. Und wenn das viel ist, dann weiß man halt, ja, man muss mal mit mehr Schenkel reiten, mehr Bauchmuskulatur trainieren, vielleicht die Fütterung umstellen.
Jetzt kam ja schon so ein paar Mal so dieses Thema Fütterung, Futter, Futterzeit und so weiter. Das ist ein ganz wichtiges Thema, auch bei unseren Reitpferden. Kommt natürlich auch so auf die Haltungsform an. Und wenn wir jetzt so in diese Lösungsphase gehen, dann sagt man ja auch immer, das ist ein Zeichen des Lösens, dass das Pferd mal äppeln kann. Auf welche Weise das tut, finde ich auch ganz wichtig. Fällt dem Pferd das sehr schwer oder geht das eher leicht? Also ich persönlich mag eigentlich ganz gerne, wenn die irgendwo so im ersten Drittel der Trainingseinheit mal äppeln. Wenn sie halt gerade gar nicht müssen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn nicht. Aber wenn man das Gefühl hat, sie verhalten sich die ganze Zeit, dann habe ich auch immer das Gefühl, das Pferd arbeitet nicht so durch den Körper und fühlt sich einfach auch nicht richtig losgelassen an. Wahrscheinlich fühlt es sich auch nicht wohl. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir auf einem Lebewesen sitzen, dessen Organe unter uns während des Gerittenseins weiterarbeiten und dass sie natürlich viel, viel größere Mengen fressen und trinken als wir und dass der Bauch ja auch nach unten hängt, ist ja nochmal anders. Der wird ja auch nur durch die Muskulatur und die Bänder eigentlich gehalten, mit uns noch drauf und durch uns dann in noch mehr Schwingung versetzt. Wie siehst du dieses Verdauungsthema und gibt es da auch noch bestimmte Tipps? Und dann eine Frage, vielleicht mal gleich zu Anfang. Lässt du deine Pferde stehen, wenn die äppeln müssen?
Ja, ich weiß, das ist furchtbar, aber da ich nicht aufs Turnier gehe und auch nicht über Straßen reiten, dass ich jetzt gerade denke, auf der Straße werde ich jetzt überfahren. Also ich kann sie weitertreiben, wenn ich will, aber eigentlich so in der Halle oder so. Und dann gehe ich in den Entlastungssitz und dann denke ich, ich bin ja froh. Das weiß ich, dass das nicht richtig ist manchmal, aber ich mache es, weil ich muss nicht vom Richter
Würde
stehen.
nicht sagen, dass es nicht richtig ist, weil, wie schon gesagt, wenn ich jetzt ein Turnierpferd habe und ich achte im Training eigentlich schon drauf und überlege auch, ob ich an der Fütterung irgendwas machen kann oder am Zeitmanagement des Reitens, dass das Pferd in der ersten Zeit wirklich den einen vielleicht festsitzenderen Haufen abzusetzen, dann ist es in der Regel nachher gar nicht mehr nötig oder die schaffen es dann auch umgehen. Mir ist als Reiter wichtig, dass das Pferd so ein bisschen fragt. Kann ich stehen bleiben? Und wie du gerade gesagt hast, wenn du auf einer Straße wärst, willst du weiterkommen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt auch dafür sorgen, es geht weiter und jetzt mal ganz egal, in welcher Gangart oder ich habe einfach das Gefühl, in der Prüfung könnte ich auch mal weiter traben und es wird nicht unbedingt ein Fehler passieren, ja? Und wenn mal einer passiert, gibt genug Gründe, aber es ist jetzt nicht so vorhersehbar, dass das gleich zum Stehenbleiben führt. Dann ist es okay. Aber das ist so eine auch eine feine Kommunikation. Die Pferde können ja fragen, kann ich mal kurz? Und dann sage ich, ist okay. Aber wenn die einfach sagen, so, ich muss mal und rammen alle Beine und gehen nicht weiter, das sind auch die Pferde in der Beobachtung, die deuten das dann manchmal an. Das haben die schnell raus. Es gibt Pferde, die bleiben nämlich dann stehen und müssen gar nicht. Und dann sage ich, nee, dann soll man vielleicht trotzdem mal sagen, jetzt geht's doch weiter.
Sie
Aber
holen
das
sich
ist so
ihre Pausen, ja.
ein Thema. Jetzt so, wie sollten
Aber
die denn äppeln? Ist das schlimm,
ja.
wenn ein Pferd sich da gar nicht hergibt oder vielleicht erst nach dem Reiten und dann so einen Riesenhaufen macht?
Also das hat einmal mit Stress zu tun, weil wenn die Pferde unter Stress sind oder wenn wir unter Stress sind, dann verdauen wir ja nicht. Also wenn wir uns entspannen, dann haben wir Darmgeräusche. Ja? Aber wenn wir unter Stress sind, dann sind wir im Fluchtmodus. Und dann wird die Verdauung praktisch ja ruhig gestellt und alle Faszien werden verspannt. Und zum Äppeln muss er sich ja lösen. So, das heißt, ein Pferd, was unter Stress ist, wird nicht äppeln. Oder es hat Durchfall. So, dann hat es Stress. Ja? Flitzkacke ist ja Stress. Also dann hat es dann
Sieht
hat's
man ja
noch nie.
eigentlich öfter, ne? Pferde gehen in Anhänger oder kommen woanders an. Also ich würde jetzt mal sagen,
Dann
so
ist Stress. Ja, das ist Stress. Das ist wie wir haben Durchfall, weil wir gleich in die Prüfung müssen.
dieses viel Äppeln-Stress, würde ich jetzt mal sagen, ist mehr als das sich Verhalten gestresst.
Nur unterm Reiter, denke ich, sollte es jetzt nicht unbedingt zu viel äppeln. Aber kann es machen. Aber ich weiß, wenn es äppelt, erleichtert sich das Pferd. So. Wenn ich merke, der hält sich aber fest, dann weiß ich, dass das Pferd nicht, dass es die Atmung anhält und die Bauchmuskulatur anhält. Und da muss ich mir als Reiter was überlegen, wie ich davon wegkomme. Und da ist das Beste die Galopparbeit. Weil, wenn das machbar ist, weil der Galopp trainiert jetzt mit D den Darm. Man hat ja die Atemgeräusche des Galopps an den Galoppsprung ist ja gekoppelt. Und das ist, wenn das Pferd die Hinterbeine vornimmt, dann schiebt es das ganze Darmkonvolut, und das sind 240 Kilo, gegen das Zwerchfell nach vorne, und das Pferd kriegt einen Schubs zum Ausatmen. Dann streckt das Pferd die Beine nach hinten, und das heißt, das ganze Darmkonvolut wird zurückgezogen, damit das Zwerchfell, und das Pferd atmet tief. So, und wenn ich einen schönen, in der Lösungsphase einen schönen Galopp, vor allen Dingen Rechtsgalopp reite, vielleicht sogar, also nicht verhalten, sondern so, dass ich eine schöne Streckphase der Hinterbeine habe, dann kann es sein, dass sich das Pferd schneller löst und danach kann ich eigentlich dann arbeiten. Also es ist so ein Trick. Und der Galopp nimmt ja auch oft den Stress und dann kann man eigentlich schön beginnen.
Ist eine Erfahrung, die ich durchaus so auch gemacht habe mit einigen Pferden, die lösen sich wesentlich besser im Galopp, wenn die schon eine gewisse Balance erreicht haben. Bei den anderen würde ich trotzdem die
Ist zu viel
Trabarbeit
Stress.
vorziehen.
Ja.
Sollte ein ausbalancierter Galopp schon möglich sein mit den ganz jüngeren Pferden oder halt auch einem Pferd, das noch gar nicht so geschlossen ist, kommt dann manchmal auch zu viel Unwucht. Dann geht es vielleicht über die gebogenen Linien.
Ja, das geht
Erreiche ich
auch.
es ja möglicherweise auch dann im Traben. Ne? Oder wenn der Reiter sich wohler fühlt, wenn er erstmal länger trabt, dann ist es ja eine gebogene Linie oder Schlangenlinien, wo man doch auch immer wieder, oder?
Kann
Gibt es
man
andere
gut,
Übungen im
ja.
Trab?
Also rechte Hand, Trab, ist gut, das trainiert auch die rechte Seite. Ja. Dann schöne engere Wendung, das, was der Blinddarm was gerade zulässt, merkt man ja. Es gibt natürlich auch noch, wenn du mal Hengste hat oder Pferde, die oder Wallache, die spät gelegt sind, da ist ja auch der Kotabsatz olfaktorischer Reiz, um zu sagen, ich war hier. Wie so ein Hund, der einen Haufen macht und dann scharrt und sagt, hey, guck mal, hier war ich. Und wenn man weiß, dass das Pferd zum Beispiel immer nur auf dem Paddock in einer Ecke macht, dann will es damit auch ein Signal setzen. Und da ist es auch manchmal schwierig bei den Hengsten oder spätgelegten Wallachen, weil die wollen ja das Zeichen an einen bestimmten Punkt setzen und das nicht in der Halle irgendwie verspielen. Und die halten sich auch manchmal fest, bis es nicht mehr geht. Also das muss man auch beachten.
Interessanter Punkt auch. Ja, das ist auch nochmal, wo du gerade sagtest, Offenstall und Stallhaltung ist vielleicht auch noch so eine Sache, die damit reinspielt. Früher gab es ja wirklich so, ich bin im Stall groß geworden, da hing noch so ein Schild mittags, Stallruhe 1 Stunde und das war ganz klar nach dem Füttern. Es war sogar die Fütterung der Lehrpferde drauf angepasst, dass man eben nicht während der Futterzeiten ritt oder sattelte, damit die anderen Pferde halt auch nicht dann so futterneidisch wurden. Und ja, ein bisschen bei den Privatpferdebesitzern war es schon ein Thema, die haben oft nach der dritten Futterzeit am Abend geritten. Fand der damalige Reitlehrer gar nicht so toll und sagte dann, man müsste vielleicht da morgens eine größere Portion füttern und abends dann nicht mehr so viel. Aber das ist mit dem Personal auch nicht immer ganz so einfach zu managen, dass das dann auch genug Futter kriegt, das einzelne Pferd. Aber dieses Thema, wie viel Pause hatte das Pferd und was löst es für Stress aus, wenn ich jetzt sage, ja, die anderen kriegen Futter, ich hole meins aber raus, binde das an und das hat vielleicht hinterher noch Futter und das stresst wiederum die anderen, die da nichts mehr haben. Man beobachtet ja immer mehr diese Magenschleimhautprobleme oder kriegt sie mitgeteilt. Glaubst du, die sind wirklich mehr geworden oder ist das auch so eine Modegeschichte, weil man dadurch dann mehr Medikamente und Futtermittel verkauft? Oder ist das eben, wie gesagt, dadurch, dass die Reiter viel bedingungsloser als früher ihre Reitwünsche an ihre Freizeit anpassen?
Also der Magen oder der Darm liebt Regelmäßigkeit. Das ist so. Ja, wir essen ja auch zu bestimmten Zeiten, wo wir Hunger haben und danach. Ich sehe es immer jetzt so bei den Hunden, die fressen. Danach haben die eine kurze aktive Phase und dann wird geruht, weil dann wird einfach nur verdaut. Und das dauert halbe, dreiviertel Stunde. So, und dann dösen die und dann sind die nur vegetativ da. Und das ist das beim Pferd ja auch, wenn man es füttert. Jetzt ist ein Pferd ein Dauerfresser, also bei Heufütterung ist es ja nicht so schlimm, aber bei Hafer, je nachdem, was die bekommen und wie viel Zusammensetzung sie bekommen, wird der Darm doch sehr strapaziert. Also ich denke manchmal, dass, also ich sehe es bei uns im Stall oder auch in den anderen Stellen, nicht nur bei uns, weiß Gott nicht, dass 4, 5 verschiedene Futtersorten sind, die gemischt werden und da ist noch ein Müsli und da ist noch was. Und wir haben ja eine Ausbildung gehabt, den Jan Jonas, ein Holländer, der eigentlich über Ernährung geforscht hat bei Pferden und der sagt einfach nur das, was du sehen kannst und nur eine Handvoll füttern und für ihn ist Hafer-Gerste-Mischung und Raufutter und in den Monaten wie beim Muschelessen ohne mit R ist es, glaube ich, ja, supplementieren. Wobei, das muss man, die Wiesen geben ja nicht mehr so viel her. Ein Mineralfutter und Schluss. Also er sagt immer back to the roots und nicht zu viel. Und ich glaube eher, dass diese vielen Mischungen, also wenn ich über die Equitana gehe und gehe dann bei den Fütterungen, dann erzählt mir bei der eine Stand, was ich machen muss, dann gehe ich zum nächsten, der erzählt es mir wieder anders. Und der nächste erzählt es mir wieder anders und dann ist das Futter mit Grünen und dann ist das Futter mit, ich will da nicht schimpfen, aber es ist so ein Markt, wo ich denke, dafür ist der Pferdemagen und Bauch ja vielleicht gar nicht gemacht. Das ist einfach zu viel. Und ich, toi, 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 meine Pferde haben keine Magenprobleme, die kriegen aber auch nur Hafer, nur ein Händchen voll. Die kriegen ihr Mineralfutter und die kriegen tolles Heu, wenn ich es krieg. So. Und damit kommen die eigentlich zurecht. Und sie haben auch kein Kotwasser, ich bin da ganz zufrieden mit. Und da weiß ich manchmal nicht, ob man nicht zu viel reingibt, dass der Magen gereizt wird. Wenn ich von einem Mikrobiom spreche, dann ist es ja so, wie ist das Pferd aufgezogen worden, wenn das einfach karg aufgezogen wird und dann kriegt es nur ein bisschen Hafer und dann kommt es auf einmal und kriegt so ein Menü vorgesetzt. Also da würde mein Bauch auch spinnen. Ja, dann würde ich, und wenn das einmal gereizt ist, ist es halt gereizt.
Ja, also ich glaube, die Regelmäßigkeit, sowohl was die Nährstoffe angeht, als auch die Zeiten, ist unendlich wichtig. Und da geht man heute gar nicht mehr so gewissenhaft mit um mit diesem Thema wie früher. Das andere ist aber, was du auch gesagt hast, unsere Böden sind nicht mehr so gut. Also da ist man manchmal, und manchmal ist der Hafer qualitativ auch unterschiedlich. Ein Mineralfutter sicher, aber manchmal muss man vielleicht auch wirklich mal eine Analyse machen und sagen, ist das Heu gut? Das ist immer ein Thema. Das ist fast so, als wenn man sagt, dein Pferdezahnarzt war nicht gut oder der Sattel passt nicht. Das Heu-Thema ist fast noch schlimmer, wenn man sagt, schick mal eine Heuprobe weg, und man ist in dem Stall oder man hat dann mit einem Einstaller zu tun, der Arme.
Ja, der fliegt raus. Also manchmal. Ja, also ja, das ist ja das ist schwierig. Ne? Ich habe
Aber
hier,
manchmal ist
bei
genau
uns
das der
ist es
Grund.
fantastisch.
Manchmal ist
Ja.
genau das der Grund. Dann ist
Also
es halt.
ich mach es so, ich will nicht in jedes Fettnäpfchen treten bei meinen Behandlungen. Und deswegen, wenn ich denke, das läuft so ein bisschen schief, da gibt es ja Leute, die da eine Ausbildung haben, dann sage ich, vielleicht schaut ihr euch, holt ihr euch nochmal einen Ernährungsexperten. Bin ich aus der Nummer schon mal raus.
Ja.
Für meine
Nein.
eigenen Pferde, denen geht es wirklich gut. Ich bin sehr zufrieden. Aber da hole ich mir dann einfach einen Puffer, wo ich sage, nicht in jedes Fettnäpfchen. Also das kann jetzt ein anderer mal hier bestimmen.
Ich glaube, das letzte Jahr war auch ein guter Heujahrgang. Da sollte es so in unseren Breiten nicht so viele Probleme geben. Also von daher, da haben wir noch mal Glück gehabt und müssen uns in keine Fettnäpfchen setzen oder reintreten. Jetzt haben wir das Pferd gut und positiv gearbeitet. Wir kommen langsam so Richtung Ende. Wenn man jetzt sagt, ich finde schon, dass das so Punkte gibt. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Wenn ich mein Pferd jetzt geritten habe, stell es vielleicht noch mal auf die Stallgasse oder an den Waschplatz, putz die Sattellage über. Wie sehe ich denn, dass das Pferd gut gearbeitet hat? Wie sieht ein positiv trainiertes Pferd nach dem Training aus?
Nun, also wie Newcastle dann sagt, nie über die Hälfte seiner Kraft arbeiten. Das heißt, er steht da, steht noch aufrecht da, gut, vielleicht entspannt. Das Auge ist entspannt, aber wach. Und ja, er steht auf seinen vier Beinen, gut in den Fesselköpfen. Ja, das wäre mir schon genug.
Also nicht so hinten raus und vorne irgendwie alle
Nein,
vier
nein, 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 nein. Der muss
ausgestreckt.
einfach auf seinen vier Beinen weiterstehen. Genau. Punkt. Da geht keine Schonhaltung. Also dann muss ich mir was
Wenn
überlegen.
das jetzt doch mal passiert ist oder ich habe einfach ein älteres Pferd, das sich vielleicht schon doch so ein bisschen ja hier und da verbraucht fühlt, manchmal kann man es ja, und die haben ja trotzdem noch Freude am Gehen und man sieht trotzdem so ganz wohl, fühlt es sich einfach nicht. Ich will ihm was Gutes tun. Ja? Ich habe vielleicht mal ein bisschen übertrainiert. Das kann auch jedem irgendwo mal passieren, manchmal gar nicht mit Absicht. Vielleicht war das Pferd an dem Tag aufgeregt oder irgendwas kam dazwischen oder es ist einfach schon so ein bisschen empfindlicher. Was kann ich dem Pferd nach dem Reiten selber Gutes tun, ohne jetzt eine Ausbildung bei dir gemacht zu haben?
Gut, du kannst es nochmal, wenn ich an den Anfang denke, du kannst es nochmal abstreichen, sanft abbürsten, an dieses WDR-Programm denken, dass man gerade auch die Sattellage nochmal, dann kann man das Pferd nochmal den kauen lassen, also fressen lassen, am besten vom Boden. Wenn es ganz gut ist, nimmt man es mit raus und lässt es grasen. Ja, also dieser WDR-Programm waren ja die White Dynamic Range Neuronen, die entweder Schmerz geben oder Mechanorezeptoren sind, die switchen. Und wenn das Pferd jetzt zum Beispiel in der Sattellage oder am Fesselkopf jetzt ein bisschen Schmerzen hat, dann kann ich, indem ich einen mechanischen Reiz mache, das kann ich mit der Bürste machen, kann ich das umswitchen. Dann wird das gar nicht so ein Schmerzmuster. Und dann kann ich dem Pferd irgendwas Gutes tun, dass es entspannt. Und wenn ich möchte, gerne, dass es den Kiefer entspannt. Also sollte, könnte es danach fressen. Ganz elegant wäre es, wenn ich mit ihm so ein bisschen grasen gehen könnte. Und durch die tiefe Kopfhaltung wird über das Nacken-Rückenband-System der Rücken wieder aufgerichtet durch das Rückenband. Und der Druck des Sattels wird praktisch, ja, neutralisiert. Der Rücken kommt nach oben. Und in dieser Position bringe ich dann das Pferd in die Box. Und das wird das Pferd sehr mögen.
Also
Und wird
grasen an der Hand oder auf die Koppel stellen ist auch.
auf die Koppel stellen. Genau. Also irgendwas, was ihm Spaß macht. Aber vor allen Dingen, er soll kauen und er soll den Kopf unten haben.
Sehr
Kauen
schön.
für den Masseter und den Kopf unten für den Rücken.
Also, ich denke, da konnten wir einiges mitnehmen. Also ich auf jeden Fall, auch dieses Mal wieder. Barbara, vielen, vielen Dank. Das war eine tolle Runde heute. Und
Danke.
Ja, wir können uns verabschieden, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank und viel Spaß beim Hören.
Wiederhören.